Und wir wollen uns nicht nur gegenseitig willkommen heißen, sondern vor allem den, den wir heute Abend feiern. Und das ist Jesus. Und deshalb lade ich uns ein, mit ihm zu reden, zu ihm zu beten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du drehst dich einfach zu deinem Nachbarn, zu deiner Nachbarin und ihr betet zu zweit, zu dritt für diesen Abend, für das, was euch gerade bewegt. Könnt ihr euch auch gerne kurz sagen, was das ist. Oder ihr betet, du betest für dich alleine und gönnst dir diesen Moment der Ruhe. Ich werde das Gebet dann von hier vorne abschließen. Also entweder allein, zu zweit, zu dritt zu Jesus kommen und diesen Abend mit ihm beginnen. Unser Gast zu sein. Hier neben uns auf der Wiese zu sitzen. Und danke, dass du dich einladen lässt. Dass du Bock auf jeden von uns hier hast. Und dass du Lust hast, nicht nur einen Abend, sondern noch viel mehr unser Leben mit uns zu verbringen. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Wir sind nicht nur mit der Band heute unterwegs, sondern auch mit zwei Verkündigern, die dir gerne was von Jesus weitersagen wollen. Und die Julia fängt an. Wenn du Julia Garschhagen googelst, kannst du mal machen, kommen so ein paar Homepages, die so ein bisschen beschreiben, was sie in ihrem Leben schon gemacht hat. Interessant. Und dann kommen ein paar wunderschöne Bilder von Julia. Und ich habe sogar ein paar YouTube-Videos gefunden. Also wenn du mal Zeit hast, klick dich rein, was sie sonst noch zu sagen hast. Heute Abend ist sie erstmal live und in Farbe hier für uns und vor allem brennend für Jesus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem, was sie sagt.
Oh Mann, google mich lieber nicht. Ich glaube, es gibt interessantere Leute zu googeln. Weiß nicht, das Wasser irgendwo hinstellen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich muss mich ganz zu Anfang einmal outen. Ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Gibt es noch andere Herr-der-Ringe? Yay! Gibt es Leute, die mehr so auf Star Wars stehen? Hier vorne ist ganz großer... Also ich muss sagen, Star Wars, da kriege ich schon Angst, wenn ich diesen Darth Vader nur röcheln höre. Mein Patenkind, der macht das immer, wenn ich komme, weil er weiß, dass er mir da eine ganz große Freude macht. Also ich stehe mehr so auf Herr der Ringe. Das ist das einzige Mal, wo ich die Filme besser fand als die Bücher. Wer hat die Filme gesehen? Kurzhand. Yes, sehr gut, die meisten. Sehr gut. Wer es noch nicht gesehen hat, googelt lieber Herr der Ringe als Mein Name ist interessanter. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz jedermanns Sache. Und ich muss auch sagen, als ich mir das neulich nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, boah, ist schon ganz schön brutal. So die Sache mit den Orks und so, das brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag. Es gibt auch einige Freundinnen von mir, die sich weigern, mit mir Filme zu gucken, weil ich in den entscheidenden Momenten immer aufspringe und mich total erschrecke oder Leuten die Hand abquetsche oder so. Aber ich glaube, ich mag Herr der Ringe vor allem wegen den Hobbits, wegen Frodo und Sam. Findet ihr die auch cool? Yes. Und zwar, als ich gestern Abend von hier oben nach unten gelaufen bin und so... der Nebel überwogen grün schwebte, da habe ich mich fast gefühlt wie im Auenland. Also ich gedacht, genau so muss das bei den Hobbits sein. So ein schönes, beschauliches Leben, umgeben von Wald und Wiesen. So viele Leute wie hier waren da nicht. Aber obwohl Bilbo hat einmal Geburtstag, da kommen auch ganz schön viele. Und man könnte in diesem Auenland so richtig zufrieden sein. Und die meisten Hobbits sind das auch. Und denken so, wow, hier, das ist ein tolles Leben. Bis auf eben Frodo, der weiß nämlich von seinem Onkel, dass das Leben eigentlich noch viel mehr zu bieten hat. Also, dass das Leben noch ein viel größeres Abenteuer sein könnte, als immer nur im Auenland zu sitzen. Und dass es da noch viel tiefere Zusammenhänge gibt, einen größeren Sinn. Und eines Tages kommt Gandalf. Ne? Ihr wisst noch, das ist der mit dem langen Bart und diesem Stecken und Der Zauberer, der kommt ins Auenland. Und mitten im Alltag von Frodo und Sam erreicht sie auf einmal der Ruf ins große Abenteuer. Ein Abenteuer, das weit über sie hinaus weist. Sie werden gerufen, Geschichte zu schreiben. Und zwar nicht nur die Geschichte des Auenlands, sondern von ganz Mittelerde. Sie setzen ihr Leben ein für etwas Höheres und sie werden Teil einer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft des Ringes. Der zweite Teil heißt darum die Gefährten. Und mit diesen Gefährten sind sie gemeinsam unterwegs, um für das Gute zu streiten. Ist kein leichter Weg, ne? Orks und Nazguls und Riesenspinnen und weiß der Geier, was ihnen da alles so begegnet. Ist gefährlich, es kostet was. Manchmal haben sie Zweifel, vor allem wenn der Schnupftabak ausgeht, und fragen, war das alles so richtig? Aber ich glaube, diese Hobbits haben es nie bereut, dass sie das Risiko eingegangen sind und sich auf den Weg gemacht haben. Ganz am Ende vom dritten Film sagt Sam Folgendes, das muss ich euch einfach vorlesen, weil ich es so geil finde. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis blieben, die irgendetwas zu bedeuten hatten, selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, ich verstehe jetzt. Ich weiß jetzt. Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit, umzukehren, nur sie taten es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Und wenn ich das höre, dann denke ich so, wow, schlägt mein Herz irgendwie höher. Und ich denke, das hätte ich auch total gerne. Ich wäre auch gerne mal so Teil eines großen Abenteuers, das über mich hinausweist. Also Orks bräuchte ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich wäre auch gerne mal Teil einer Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Ringes, die so zusammenhält und zusammengehört. Ich hätte auch gerne eine Berufung, die über mich hinausweist. Und dann denke ich an die Geschichte von zwei anderen. Die waren auch so absolute Normalos, nicht im Auenland gelebt und auch nicht im Bogengrün, sondern an einem See. Ziemlich viel mit Wasser hatten sie zu tun, das waren zwei Fischer. Und auch bei denen war es klar, so wird das wahrscheinlich weitergehen im Leben, Netze flicken. Vielleicht haben auch sie manchmal, wenn sie so einen besonders großen Fisch gefangen haben, gedacht, vielleicht hat das Leben ja doch noch mehr zu bieten. Also vielleicht gibt es da noch einen tieferen Sinn oder einen größeren Ruf. Vor allem in letzter Zeit, da war so ein Mann unterwegs in ihrer Gegend. Und er redete von Dingen, die ihre Herzen höher schlugen lassen. Von Leben und von Gerechtigkeit, von tieferem Sinn, der die wildesten Träume übersteigt. Und von wahrer Liebe, die alles überdauerte. Dieser Mann redete von Gott und er sagte so Sätze wie, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich wird sichtbar in dieser Welt. Ändert euer Leben und glaubt an die gute Nachricht. Und seine Worte, die wurden Taten und diese Taten hatten Kraft. Und während die zwei da so sitzen und ihre Netze flicken, mitten im Alltag, da kommt auf einmal dieser Mann, Jesus selbst, vorbei und sagt, kommt und folgt mir, denn ich will euch zu Menschenfischern machen. Und die beiden, Simon und Andreas, schauen sich an, was Menschenfischer waren, das wussten sie wahrscheinlich nicht ganz so genau. Worauf sie sich da einlassen, Jesus zu folgen, auch das war wahrscheinlich nicht immer so ganz klar. Aber wenn dieser Jesus sagt, folgt mir, haben sie gedacht, dann muss es das sein, dass sich lohnt. Dann bedeutet das, mit ihm unterwegs zu sein und dann wird das bestimmt ein großes Abenteuer. Und so lassen sie ihre Netze liegen, ihre Freunde zurück und sie folgen Jesus. Sie gehen, wo er geht, sie erleben Dinge, die alle Vorstellungen übersteigen. Und sie werden Teil einer ganz verschworenen Gemeinschaft. Nicht der Gemeinschaft des Ringes, sondern der Gemeinschaft des Kreuzes. Und vor allem werden sie Freunde. Freunde des Gottes des Universums. Der Ruf von Jesus führt die zwei in das größte Abenteuer ihres Lebens. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, ob du irgendwas anfangen kannst mit Herr der Ringe oder irgendwie dieser Sehnsucht nach Abenteuer, nach Tiefe, nach mehr. Ich habe neulich mit einem Regisseur gesprochen und der hat mir erzählt, es gibt da so ein Prinzip, das heißt Heldenreise. Und im Prinzip jeder Bestseller und jeder Blockbuster, der funktioniert nach 7 Schritten, manche sagen auch 12. Also egal ob Star Wars oder Harry Potter oder Pocahontas, das gab es früher mal, als ich Kind war, oder Herr der Ringe oder König der Löwen, alle funktionieren nach dem gleichen Schema. Da sind die Helden im Alltag und dann bekommen sie mitten in ihren Alltag einen Ruf, der über sie hinausweist. Dann kommt da jemand, der ihnen hilft, der ihnen zur Seite steht. Sie müssen Schwierigkeiten bestehen und dann gibt es einen Moment, wo sie sich entscheiden müssen, der Moment, wo es zum Kampf kommt. Und dann die große Veränderung, die Welt wird gerettet oder was auch immer sie gerade retten sollten. Und dieser Regisseur hat gesagt, dieses Schema, das funktioniert immer. Das funktioniert, weil es Sehnsucht in uns Menschen hervorruft, weil in uns allen diese Sehnsucht ist, zu solch einer Geschichte zu gehören. Es ist, als würde es uns an etwas erinnern. Tolkien, der Autor von Herr der Ringe, war Christ. Und er hat Herr der Ringe geschrieben, weil er überzeugt war, dass das stimmt, dass wir wirklich zu einem größeren Abenteuer berufen sind. Dass da wirklich ein tieferer Sinn auf uns wartet, dass es mehr gibt, weil der Gott des Universums uns für mehr gemacht hat. Und dass all das ein Hinweis ist. Ein Hinweis darauf, dass Gott sagt, ja, du bist Teil einer größeren Geschichte, weil ich Geschichte mit dir schreibe. Und ja, du hast einen ganz besonderen Ruf, weil ich dich rufe. Und ja, du bist auch etwas Besonderes, weil ich dich ins Leben gerufen und gewollt habe, weil ich Talente und Gaben in dich hineingelegt habe. Und weil ich dich heute rufe, wie damals Andreas und Simon, folge mir nach, geh mit mir. Vielleicht sitzt du hier und denkst so, Moment mal, also Christen, das sind doch diese Monster und keine Party haben dürfen. Also Christen, alles was Spaß macht, ist bei denen doch verboten, oder? Dafür trinken die roten Tee und hören langweiligen Predigten zu, tragen Birkenstock, wobei die sind jetzt wieder modern, und gehen jeden Sonntag zur Chorprobe. Ja, ich kenne Christen, die sind Spaßbremsen. Das muss ich zugeben. Ich kenne aber auch andere Menschen, die Spaßbremsen sind. Und ja, es gibt auch Gemeinden, wo Leute eingeengt werden. Das stimmt. Aber wenn wir Jesus folgen, dann ist es doch immer am besten, sich Jesus selbst anzuschauen und zu gucken, wie war der denn so drauf? Und wenn ich mir Jesus anschaue, dann denke ich, hier ist einer der größten Abenteuer, der je auf diesem Planeten war. Also Jesus, dem war sehr häufig überhaupt nicht klar, wo werde ich eigentlich heute Nacht schlafen oder wovon ernähre ich mich eigentlich morgen. Jesus hing ab mit Königen und Finanzherren, mit Mördern und Prostituierten, mit Fischern und Kindern und er hatte richtig Mut. Mut, den Mächtigen zu sagen, was sie falsch machen. Jesus hat Tische umgeschmissen, weil er so gegen religiöse Heuchelei war und gleichzeitig hatte er diese brennende Liebe und die mutige Gnade zu denen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben. Wenn ich mir die Biografien von Jesus so anschaue, dann denke ich, hier ist auch jemand, der hatte richtig viel Humor. Also ich glaube, Jesus, der war echt lustig, mit dem zusammen zu sein. Das war spaßig. Und der redete immer wieder von Freiheit. Jesus zusammen sein, das macht frei. Und ich glaube, diesem Jesus, und das erlebe ich auch, diesem Jesus zu folgen, das ist überhaupt nicht langweilig, sondern es ist eine ganz spannende Herausforderung. Ja, es stimmt, Jesus zu folgen, das bedeutet auch, manchmal Dinge aufzugeben. Johann wird da nachher noch mehr drüber sagen. Aber wenn Jesus uns sagt, dass wir Dinge oder Gewohnheiten in unserem Leben aufgeben sollen, dann macht er das nicht, um uns den Spaß zu verderben. Jesus ist keine Spaßbremse. Sondern er sagt, dass damit unser Leben tiefer wird und freier und reicher, pures Leben. Jesus sagt uns diese Dinge, damit wir nicht gebunden werden an Sachen, die uns eigentlich kaputt machen. Neulich hat ein Freund von mir gesagt, also bevor ich Christ geworden bin, hat mir nichts in meinem Leben gefehlt. Ich hatte ein super Leben. Aber als ich Christ geworden bin, da habe ich was gefunden, das so viel mehr wert ist. Diesen Jesus will ich nie wieder hergeben. Der ist mein größter Schatz. Und ich erlebe das selber, Jesus zu folgen, das macht das Leben so spannend, dass im Vergleich dazu Alkohol und Sex und Partys so ein bisschen so sind wie im Matsch spielen, obwohl man eigentlich Urlaub am Meer haben könnte. Was ist das also, dieses Abenteuer, in das Jesus uns ruft?
bedeutet nicht, dass man jetzt jeden Tag auf Orksjagd geht oder Mordor bekämpft oder so. Am Dienstag geht es wieder in die Schule. Oder habt ihr noch Pfingstferien?
Ja, oh, lucky you, ihr habt noch Pfingstferien. Also irgendwann geht es dann wieder in die Schule oder auf die Arbeit. Und in der Schule gibt es immer noch Chemieunterricht. Und die Arbeit ist auch immer noch Arbeit mit dem vielleicht komischen Chef. Und doch verändert das Leben mit Jesus den ganzen Alltag. Ich will euch drei Abenteuer nennen, in die Jesus ruft und ich selbst erlebe in meinem Leben. Mit Jesus zu gehen, das ist das Abenteuer, Freundschaft zu haben mit dem Gott des Universums. Jesus sagt zu Simon und Andreas, folgt mir nach. Ab jetzt werdet ihr ganz eng mit mir zusammenleben, in ganz tiefer Freundschaft. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet Freundschaft zu haben zu dem Gott des Universums, der sich das alles hier ausgedacht hat. Da komme ich zu einem anderen meiner Lieblingsfilme. Das sind die Chroniken von Narnia. Habt ihr die gesehen? Ja, sehr gut, sehr gut.
Da sind tatsächlich die Bücher besser als die Filme, aber auch die Filme sind super. Und es gibt da diese eine Stelle, ich glaube, das ist bei Prinz Caspian. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Da ist Lucy, das kleine Mädchen, mein Lieblingscharakter. Steht auf der einen Seite des Flusses, also hier, und dann ist da der große Fluss. Und über diesen Fluss geht so eine Brücke. Und auf der anderen Seite vom Fluss, also da, wo ihr jetzt so sitzt, da sind die Bösen. Und die sehen auch richtig böse aus. Also nicht wie ihr, sondern böse. Und die gucken dieses kleine Mädchen an und sind schon so mordlustig. Und du denkst, du solltest jetzt vielleicht schnell wegrennen. Aber sie steht da ganz gelassen und lächelt. Und dann zückt sie ihren kleinen Dolch. Und die Feinde fangen an zu lachen und zücken ihre riesen Schwerter und was sie da alles so haben. Und wollen gerade losreiten, um sie platt zu machen. Und denkst, ach du meine Güte, das wird gefährlich, das ist schon gefährlich. Und sie steht da immer noch ganz entspannt, lächelnd mit ihrem kleinen Dolch. Und dann plötzlich taucht der Löwe hinter ihr auf. Aslan. Und er brüllt einmal und alle Feinde müssen weichen. Also ihr könnt sitzen bleiben. Alle Feinde müssen weichen. Und immer wenn ich diese Szene sehe, denke ich, ist nicht so wichtig, wer vor dir steht und was vor dir steht und wie das aussieht. Ist wichtig, wer hinter dir steht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, steht der Gott des Universums hinter dir. Und zwar ganz egal, überall, wo du hingehst. Er steht hinter dir mit all seiner Macht. Und er sagt, egal was die anderen denken, ich liebe dich. Und für mich bist du ganz besonders. Egal was du selbst von dir denkst. Ich bin begeistert von dir, weil ich dich gemacht habe. Und ich kämpfe für dich und mit dir. Stell dir das vor, das nächste Mal, wenn du im Chemieunterricht sitzt. Jesus sitzt auf der Bank neben dir. Und wenn du wieder die Elemente-Tabelle nicht auswendig kannst, ich konnte die nie, dann zwinkert er dir zu und sagt, weißt du, ich habe mir das alles ausgedacht. Hat richtig Spaß gemacht, sich das so zu überlegen mit den Elementen. Soll ich dir zeigen, wie faszinierend das eigentlich ist? Oder das nächste Mal, wenn dein Chef dich anmotzt und sagt, wie wollen Sie eigentlich Ihre Ausbildung schaffen? Aus Ihnen wird nie irgendwas. Dann steht Jesus hinter dir, der Löwe. Und sagt, aus dir muss gar nichts mehr werden. Du bist schon wer. Du bist wer, weil ich dich gemacht habe und weil ich dich liebe und weil ich ganz viel Potenzial in dich hineingelegt habe, das nie auf irgendeinem Zeugnis stehen wird. Aber komm, lass uns zusammen dein Potenzial entdecken und entfalten. Freundschaft mit dem Gott des Universums, das ist das erste große Abenteuer, in das Gott uns führt. Das zweite Abenteuer, in das dieser Ruf von Jesus führt, ist die Gemeinschaft des Kreuzes. Nicht die Gemeinschaft des Ringes, sondern die Gemeinschaft des Kreuzes. Simon und Andreas folgen Jesus nicht allein, sondern die werden Teil eines Kreises von Freunden. Und bis heute ist das so. Bis heute folgt man Jesus nicht alleine, sondern gehört zur Gemeinschaft des Kreuzes. Früher waren die Christen, wurden genannt die, die des Weges sind, die des Weges, weil sie gemeinsam unterwegs sind, Jesus hinterher und weil sie auf diesem Weg füreinander einstehen. Ich weiß, wie gesagt, es gibt schon komische Christen, also hier natürlich nicht, aber ich habe mir sagen, dass bei uns in Köln, da gibt es manchmal komische Christen. Aber Ich muss sagen, dass die beeindruckendsten und weisesten und risikobereitesten Menschen, die ich kenne und von denen ich am meisten gelernt habe, Menschen sind und waren, die zu dieser Gemeinschaft des Kreuzes gehören. Häufig sind das ganz unscheinbare Leute, Menschen, die nicht viel Aufsehen um sich machen, aber die zusammenstehen und zu diesem Jesus stehen. Ich kenne Leute, die das Abenteuer eingehen, einen Großteil ihres Einkommens, dessen, was sie verdienen, zu spenden. Weil sie sagen, da gibt es Leute, die zu Gott gehören weltweit, die haben nicht so viel wie wir. Und das ist es, Teil der Familie Gottes zu sein, bedeutet, dass die, die viel haben, denen, die wenig haben, etwas geben. Freunde von mir verzichten auf ihren Urlaub, weil sie einem Kind in Peru die Schule ermöglichen wollen. Weil sie sagen, dieses Kind ist Teil unserer Familie. Oder ich kenne eine Familie, die zusätzlich zu ihren 4 kleinen Kindern noch eine Jugendliche aufgenommen hat, weil die von ihrer Familie rausgeschmissen wurde. Und sie lieben sie wie ihre eigene Tochter, weil sie sagen, klar, wir stehen zusammen, wir sind Familie, Familie Gottes. Ich selbst gehöre zu einem Team, das auf der ganzen Welt verstreut ist. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Und jeden Tag schreiben irgendwelche Leute Gebetsanliegen. Und da sagt einer, ich bin gerade im Slum in Afrika, weil sie da wohnt. Und der nächste sagt, ich treffe mich morgen mit Regierungsvertretern. Und eine wohnt in der Türkei und berichtet von den Unruhen dort und wie schwer es gerade ist, als Christ dort unterwegs zu sein. Und ich sage, ich bin in Bogengrün. Und es gibt Leute in Mazedonien und in den USA und in China und in Kenia, die gerade für Bogengrün für uns hier beten. Weil sie sagen, wir gehören zusammen. Wir sind Gefährten auf dem Weg. Wir sind Gemeinschaft des Kreuzes. Kurz bevor ich Abitur gemacht habe, haben wir viel so darüber geredet, wie wird das jetzt? Wir gehen alle in eine neue Stadt. Ich komme aus so einem Kaff, ein bisschen größer als Bogengrün, aber trotzdem nicht so die Weltstadt. Und wir dachten, wow, jetzt müssen wir da raus und wir kennen irgendwie ganz viele Leute. Und dann sagte eine Mitschülerin von mir, die war kein Christ, die wusste aber, dass ich einer bin. Und die sagt, naja, ihr Christen, ihr habt das ja irgendwie leicht. Also egal, wo ihr hingeht, ihr habt immer irgendwie Leute, mit denen ihr connecten könnt. Also da sind immer Leute, an die ihr euch wenden könnt. Und ich dachte, krass, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber stimmt. Ja, stimmt, ich habe Geschwister in jedem Land dieser Welt, in jeder Kultur, in jeder Altersgruppe mit ganz vielen Geschichten. Wir gehören zu einer großen Gruppe von Gefährten, zur Gemeinschaft des Kreuzes. Was für ein Abenteuer, die kennenzulernen, gemeinsam unterwegs zu sein. Das dritte Abenteuer, in das Jesus uns ruft, ist eine Berufung, die über uns hinausweist. Es ist ein Ruf, der Ewigkeitswert hat. Du bist nicht einfach nur so in der Schule oder an der Uni oder bei deiner Arbeit, sondern du bist berufen, Geschichte zu schreiben, Geschichte mit Ewigkeitswert. Wenn ich meine Geschichte erzähle, die Geschichte meines Lebens und die Geschichte, wie ich zu Jesus gefunden habe, und das ist das Wichtigste in meinem Leben, dann ist die erste Person, von der ich erzähle, meine Freundin Judith. Als wir 7 Jahre alt waren, hat sie mir von Jesus erzählt und mich in die Jungschar eingeladen. Und sie wird immer Teil meines Lebens sein und meiner Geschichte. Sie hat einen Unterschied in meinem Leben gemacht, der für die Ewigkeit gilt. Und wann immer ich meine Geschichte erzähle, kommt ihr Name darin vor. Wo immer du bist, du kannst Teil der Lebensgeschichte werden von Leuten. Du kannst einen Unterschied machen in der Ewigkeit für diese Leute. Wenn du ihnen von Jesus erzählst, aber auch und indem du in allem, was du tust, Gott ehrst und auf ihn hinweist. Gott hat dich einzigartig gemacht. Niemand hat die gleiche Mischung an Talenten und Gaben und deinen Charakter und Geschichte. In dir liegt so viel mehr, als es hier auf einem Zeugnis stehen wird. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Du hast einen Beitrag zu leisten in dieser Welt und für diese Welt. Und dafür bist du geschaffen. Niemand kann das tun, was du tun kannst. Und das ist das große Abenteuer, dein Potenzial zu entdecken, deine Gaben zu entwickeln und einzusetzen zur Ehre Gottes und um diese Welt zu verändern. Man kann für Gott eine Banklehre machen. Man kann für Gott Physik studieren und an Mathematikbewerben teilnehmen und Gemälde malen und Menschen pflegen und alle diese Dinge. Immer bist du beteiligt an etwas, das Ewigkeitswert hat. Weil Jesus verspricht, dass alles, was auf dieser Welt Wert hat, das Schöne und das Gute und das Gerechte, das Wahre, dass es bleiben wird. Auch in Ewigkeit, wenn er diese Welt erneuern wird. Also Freundschaft und Beziehung, Kunst, Literatur, Wissenschaft, alles, wofür du dein Herz und dein Hirn einsetzt, hat ganz tiefe Bedeutung. Es hat Ewigkeitsbedeutung. Das gibt mir ganz große Leidenschaft und ganz großen Mut, Dinge in dieser Welt zu verändern. Vielleicht habt ihr schon mal von William Wilberforce gehört. Auch da könnt ihr einen Film zu gucken, Amazing Grace. Auch den kann ich nur sehr empfehlen. Da hat ihn schon jemand geguckt. Super. William Wilberforce hat im 18. Jahrhundert gelebt, war ziemlich reich, hatte Fettkohle. Die hat er auch ausgegeben und ja, so ein schönes Leben gefühlt. Und irgendwann hat ihn dieser Ruf erreicht. Der Ruf Jesu. Und das hat sein Leben verändert. Er ist Christ geworden. Und dann hat er sich gedacht, naja, was macht man so als Christ? Man wird wohl Pastor oder Missionar. Also hat er gedacht, okay, muss ich jetzt wohl Pastor werden. Und da hat er mit seinem Pastor drüber geredet, John Newton. Und er hat ihm gesagt, nein, du musst nicht Pastor werden, sondern überlege, da wo du bist, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, was kannst du tun, um diese Welt zu verändern? Und William Wilberforce hat nachgedacht, hat gebetet, hat analysiert und geschaut, sich die Welt angeschaut um ihn herum. Und mit 28 Jahren hat er die zwei Ziele seines Lebens formuliert. Gesagt, die Ziele meines Lebens sind erstens die Wiederherstellung der Moral, was auch immer das hieß, und zweitens die Abschaffung des Sklavenhandels. Das war undenkbar zu seiner Zeit. In seiner Gesellschaft, im britischen Empire, war Sklavenhandel ganz tief verankert im Hirn der Leute, im Denken. Und das war auch ein ganz wichtiger Teil der Wirtschaft. Und dass da ein 28-Jähriger daherkommt und den Sklavenhandel abschaffen will, das war undenkbar. William Wilberforce hat gekämpft, sehr viele Jahre, mit sehr viel Leidenschaft. Er hat sich ganz viele Feinde gemacht. Aber er hat sein Ziel verfolgt, er ist seiner Berufung treu geworden. Und heute sagen Historiker, dass er einer der größten Sozialreformer dieser Welt war. Unterschätze niemals, was Gott mit jemandem tun kann, der ihm sein Leben ganz gibt. Egal wie alt, wie jung du bist. Egal was du denkst oder andere denken, was du kannst. Gott hat große Dinge mit dir vor. Und er ruft dich ins Abenteuer. Egal wo du bist, egal was du machst, egal ob du Schüler bist oder Physikprofessor, Erzieher oder Schreiner oder Bauingenieur, Jesus beteiligt dich an etwas, das Ewigkeitswert hat. Und er ruft dich in die Gemeinschaft des Kreuzes. Und er ruft dich in das größte Abenteuer überhaupt, die Freundschaft mit dem Gott des Universums. Jesus ist auch heute Abend hier, steht jetzt vor dir, sitzt neben dir, hör mal ganz genau zu. Und er sagt, genau wie damals zu Simon und Andreas, komm und folge mir. Ich will dich rufen ins Abenteuer und etwas Großes mit dir machen. Das gilt heute dir ganz persönlich. Und die Frage ist, willst du das? Willst du diesem Jesus folgen? Willst du dem Ruf ins Abenteuer folgen? Vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht warst du schon oft hier auf der Tagung oder kommst du irgendwie aus so einem christlichen Elternhaus, aber für dich selbst hast du noch nie gesagt, ja, ich will das. Ich will diesem Jesus mein Leben geben. Vielleicht sagst du aber auch, ja, irgendwann mal, aber das ist schon lange her und irgendwie, naja, sich das so ein bisschen im Alltag versandet. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, ich habe heute diesen Ruf gehört und ich möchte diesem Jesus folgen und mich aufmachen ins Abenteuer, dann kannst du die Worte zu deinen Worten machen. Kannst es einfach im Herzen mitbeten. Kannst du auch heute Abend machen, wenn du im Zelt bist, wenn dir das lieber ist, hier ist auch dann da. Aber manchmal hilft das, wenn man sich so einklinken kann in Worte eines anderen. Lass uns beten, ich mache dazu die Augen zu, kannst du auch machen, wenn du willst. Aber es ist eine Sache zwischen dir und Jesus, egal was all die anderen um dich herum machen. Lieber Jesus, vielen Dank, dass du mich rufst. Danke für den Ruf ins Abenteuer. Und ich habe diesen Ruf heute gehört. Und ich möchte dir folgen. Ich weiß noch nicht genau, was das alles bedeutet und wohin das führt. Aber wenn du vorangehst und wenn du hinter mir stehst, dann möchte ich mitgehen. Und ich gebe heute mein Ja dazu. Ich will dir treu sein. Danke, dass du treu bist, auch wenn ich untreu bin. Danke, dass du mich veränderst. Es gibt viel zu verändern in meinem Leben. Danke, dass ich zu einer großen Gemeinschaft gehören darf. Und vielen Dank vor allem für die Freundschaft mit dir. Zu der sage ich heute Ja. Danke für dich, Jesus. Vielen Dank für deine große Liebe. Amen. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und wenn du das jetzt gebetet hast, dann ist Freude im Himmel über dich. Party im Himmel. Und die machen wir jetzt auch mit der Band.
Bevor wir Mittelpunkt singen, das auch gerne dein Zeugnis sein darf, möchte ich nur kurz sagen, nachdem wir gesungen haben, kommt Johann hier auf die Bühne, ihr dürft gespannt sein, hier steht nämlich auch eine Gitarre, ich weiß nicht genau, ob das was mit Johann zu tun hat. Johann ist Evangelist in Holland und auf der ganzen Welt, weil sein Herz für Jesus brennt und da möchte er uns gleich mit reinnehmen. Und ich lade dich ein, auch das, was er sagt, ernst zu nehmen und nochmal genau hinzuhören. Und jetzt der Mittelpunkt.
Yeah. Liebe Freunde, wir sind echt von ganzem Herzen dankbar mit dieser Tag. Dann diesen Morgen, wir hatten so viel Regen bekommen. Und dann an 2.30 Uhr, dann kam die Sonne. Und wir haben so genossen miteinander. Es war ja auf einen Augenblick auch ein bisschen heiß. Und ich danke den Herrn. Diesen Morgen, ich hatte echt kalt und lang gewartet, bis ich sprechen kann. Aber diesen Nachmittag, ich danke den Herrn, alles ist so schön geworden. Und ich hatte auch noch eine wunderbare Zeit gehabt mit den Brüdern und Schwestern von Iran und Afghanistan. Wir haben miteinander gesungen und geklappt. Und ich danke den Herrn, dass wir eine weltweite Familie haben. Und zusammen, das ist Gemeinschaft, wir haben Jesus gemein. Und das ist so schön. Und da bin ich so dankbar. Diese Abend ist von mich gefragt, dass ich dann etwas erzähle von das Nachfolgen von Jesus. Und die Versen, die sie mich gegeben haben, die sind von Markus. Und ich lese das mal. Markus 1, 17-20. Und Jesus sagte zu ihnen, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, wie sie im Schiff die Netze flickten. Auch sie rief er gleich, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Boot und folgten ihm. Von den 12 Jüngern, 7 waren Fischermann. Und ich denke, warum hat der Herr Jesus immer die Fischermann gefragt, ihm zu folgen? Und dann habe ich nachgedacht. Fischermann, die muss Mut haben, muss Disziplin haben, muss zusammenarbeiten, muss vorbereiten, muss Energie haben, muss gegen Gefahr, es ist gefährlich auf dem Wasser, und nicht aufgeben. Und natürlich am Ende Fisch fangen. Ja, das ist auch wichtig. Aber die große Verschiedenheit mit einem Fischer von Fisch und einem Fischer von Menschen ist, die Fischermann, der fängt den Fisch lebendig. Und dann geht der arme Fisch tot. Aber wir werden gerufen, Fischer von Menschen zu sein. Und in Epheser 2, da steht, dass wir geistlich in Adam, geistlich sind wir tot. Und was hat ein Toter nötig? Ein Leben. So, für unsere Arbeit ist umgekehrt. Wir fangen die Menschen, die geistlich noch tot sind, und wir erzählen sie das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn sie dann zum Glauben kommen, dann kommen sie zu Leben. Und das ist so wunderbar. Überflüssiges Leben. Und was ich heute so getroffen hat bei unserem Bruder Peter, er hat gesagt, die Bibel macht Gott groß, ohne Menschen klein zu machen. Gott ist unser Schöpfer, Gott ist unser Erlöser in Jesus Christus, und sein Erlösungsplan ist fertig. Er hat alles alleine gemacht am Kreuz von Golgatha, hat er alle unsere Sünden bezahlt. Aber die guten Nachrichten müssen noch durch die Welt. Darum hat Jesus gesagt, es ist besser, dass ich hingehe. Der Tröster geht und Tröster kommt. Heute ist der Geburtstag von der Gemeinde. Dann ist der Tröster, der Heilige Geist, in die Menschen gekommen. In dem Morgen habe ich gesprochen von Adam. Das ist ein Bild von zweiter Adam. Und Eva ist das Bild von die Gemeinde. Wir sind die zweite Eva. Wir sind und das Körper und in der Zukunft die Braut. Und wenn wir in Jesus sind, wenn wir so geliebt sind, dann können wir herrschen in dieser Welt. Das steht alles in Römer 5 von 14 bis 17. Und wie sollen wir herrschen? Wir herrschen, um zu dienen. Dienen. Ich war einmal in Ghana und dann war ich 7 Stunden mit dem Flugzeug durch die Luft gegangen. Oh, das war okay. Und dann in einem Auto und boom, 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 boom. Und dann musste ich um 11 Uhr sprechen. Und ich war so froh. Haha, 10 vor 11, ich war angekommen. Und die kleine Kirche dort und die Hütten da umhin, 5 Minuten wandeln. Und es ist 11 Uhr, da kommt niemand. Viertel nach 11, 11:30, die Kinder kamen. Und dann hat einer so von Ghana gesagt, ja, ihr habt die Uhr, aber wir haben die Zeit. Ja, aber ich dachte bei mir selber, ich komme so weit und sie müssen nur 5 Minuten wandeln. Und sie sind zu spät und... Aber dann hat der Herr zu mich gesprochen. Ganz tief, musst du hören. Der Herr hat zu mich gesagt, aha, du hast ja gesagt zu Jesus. Jesus ist dich vorne gegangen. Jesus hat gedient bis dem Ende, vor dem Kreuz, aber auch nach dem Kreuz. Er dient dich jeder Tag. Du bist ein Nachfolger. Du bist der Knecht. Du bist der Diener. Sie sind die Herren. Der Knecht muss am Zeit sein. Herren können kommen, was sie wollen. Und das habe ich so gemerkt. Das musste ich lernen. Ich musste lernen, ich herrsche durch zu dienen. Ein Dienstknecht muss auf der geraden Zeit sein. Der Herr kann kommen, wann er will. Okay, das habe ich dann gelernt in Ghana. Ach, man lernt wohl mehr. Es gibt noch einmal, was ich gelernt habe. Der Herr ruft immer Menschen, wann sie schon an die Arbeit sind. Elisa, er war ein Bauer an der Arbeit und der Herr rief ihm, hier Fischermann, und der Herr ruft sie. Und warum ruft er sie? Er ruft sie nicht, um was auszugeben, aber um sie etwas zu geben. Es ist ein Vorrecht, Jesus zu dienen. Ich kenne einen Bruder und sein Vater hat ein großes Geschäft. Und er war der älteste Sohn und sein Vater hat immer gedacht, er soll das Geschäft von mir übernehmen. Und dann kam es so zu ihm. Dann hat er den Ruf gefühlt von Gott und den Ruf von seinem Vater. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Er geht am Strand wandeln und er betet, er betet, er betet. Und dann wusste er, ich muss Jesus nachfolgen. Ich muss es meinem Vater erzählen. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen. Ich frage nichts von dir, ich opfere dich etwas an. Es ist ein Vorrecht, Jesus zu dienen. Es ist ein Vorrecht, für anderen zu leben. Weißt du, in Englisch ist das schön. Die Freude, das ist Joy. Jesus, others, yourself. Das ist das Leben. Und ja, sie sind nicht Fischer geblieben. Sie sind Fischer von Menschen geworden. Und die Markus, der hat das geschrieben. Und das Zeugnis von Markus, das hat mich auch berührt. Markus war aufgewachsen mit gläubigen Eltern. Ein Onkel war Barnabas. Want Petrus kam aus dem Gefängnis. Wunderbar, er kam im Haus von Markus. Er hat viel gehört, viel gebet. Ein Onkel wie Barnabas. Petrus, der kam in seinem Haus. Und er wollte auch Missionar worden. Er hat auch mitgesungen mit diesem Namen. Ich will dich folgen mein ganzes Leben. Und dann ist er gegangen auf Mission. Aber was steht in Apostelgeschichte 13, 13? Wenn sie am Hälfte waren mit der Mission, ist er zu Hause gegangen, nach die Mami. Ja, das kann sein. Und dann später, Barnabas hat Paulus geholfen in dem Dienst und Paulus hat dann zusammen gesagt, lassen wir noch einmal nach die Kirche gehen. Und dann sagt Barnabas, oh ja, lassen wir Markus wieder mitnehmen. Aber dann hat Paulus gesagt, nein, die Markus nehme ich nicht mehr mit. Er war untreu. Ich kann ihn nicht haben in meinen Gruppe. Er ist nicht guter Fischermann. Okay, Barnabas und Markus gehen einen Weg. Paulus und Silas gehen andere Weg. Und was geschah? Ich weiß, dass einmal Barnabas und Markus haben miteinander gesprochen. Hat Barnabas gesagt, wir haben Streit gehabt durch dich. Du hast uns verlassen. Und ich denke, Markus ist auf Knie gegangen. Er hat seine Sünde belitten. Er hat gesehen, ah, ich war untreu. Dann, alles ist gut gekommen. Weißt du, das Evangelium von Markus, das ist Jesus wie Diener. Und was mich so beeindruckt ist, seine schwache Würde seine Stärke. Und auch mit dem Paulus ist es wieder gut gekommen. Am Ende von das Leben von Paulus hat er gesagt in 2. Timotheus 4,11, die Markus ist nicht nützlich. Einmal er war nicht nützlich, aber am Ende er war nützlich. Einmal er hat Schwachheit zu dienen, aber dann war seine Stärke. Und das Evangelium von Markus, ja, das ist immer, sofort gehen wir hier, sofort gehen wir da, immer dienen, 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 dienen. Dienen von unten nach oben. So hat Jesus gedient. Herrschen, um zu dienen. Und das Leben ist so reich. Ich will noch gerne eine kleine Geschichte erzählen von uns. Es war 10 Jahre oder so, war ich wieder in Ghana und dann gingen wir von Kirche zu Kirche, von Schule zu Schule und dann kamen wir einmal bei einem Gefängnis. Und dann hat er gesagt, die Gefängnis ist gebaut durch die Holländer. Holländer? Oh. Aber dann war ich nicht so froh. Das war kein Gefängnis in die Zeit. Das war ein Fort für die Sklaven. Oh, Holländer, nicht allen so gute Mensch. Oh, was ist mit meinen Vorfahren? Die sind hier gekommen, haben die Menschen genommen aus ihren Dörfern und haben fort gebaut bis am Mombasa und alle Sklaven, Accra und alle Sklaven zu Amerika. Und habe ich geweint diese Nacht. Und dann habe ich gebetet zum Herrn. Und den folgenden Tag, ich musste sprechen. Und denen, die mich übersetzt und mir, wir sind auf Boden gegangen. Und dann habe ich das Gebet von Daniel gebeten. Wir und unsere Vorfahren, Daniel 9, wir haben gesündigt. Und ich habe gesagt, wir haben gesündigt gegen das afrikanische Volk. Und dann hat der Herr zu mich gesagt, ich habe den Herr gesagt, was kann ich tun? Wisst du, ich bin zu Glauben gekommen, nicht durch Menschen, nur durch Lesen von der Bibel. Wisst du, was der Herr zu mich sagte? Gehe und gebe die Gefangenen eine Bibel. Und die letzten 10 Jahre mit meiner Frau Linda, die geht nach die Frauen und gibt auch Babys im Gefängnis. Wir gehen nach Ghana, wir gehen nach Kenia und wenn der Herr uns ein bisschen Geld gibt, haben wir wieder Bibeln für die Gefangenen. Ich danke Deutschland, wisst du. Meine erste Bibel habe ich bekommen von Deutschland. Ja, ja, weil ich war noch in Israel. Und da in Kenia, da arbeite ich zusammen mit Diguna. Hast du gehört von Diguna? Bei Nairobi? Oh, wunderbar. Und es ist so schön. Wir haben eine weltweite Familie. Und ich danke Gott dafür. Ach, lass mich das noch eine kleine Geschichte erzählen. Ja, ja, ich habe gesagt, ich bin zum Glauben gekommen in der Wüste. Das war in 1974. Ich hatte nur eine Bibel. Und das war eine niederländische Bibel. Aber die Juden lesen nicht Holländisch. Und Araben auch nicht. Aber die Holländer, ja, so dann habe ich Stückchen von meiner Bibel verteilt. Und auf einem Tag habe ich kleine Bibel. Und ich sage zu mir, Herr, ich wollte Bibel in andere Sprachen. Ich war nur 10 Tage gläubig. Ich wusste, das Wort Gottes, das gibt Leben. Dann kam ich zu einer Person und hat mich erzählt von einer Dame, die zum Glauben gekommen war. Die wie ich spreche. Ich kam zu dieser Dame. Er hat mich geholfen. Und dann hat sie mich erzählt, dass sie durch, wie eine jüdische Frau, durch Jesaja 53, das ist das verbotene Kapitel, zum Glauben in Jesus gekommen ist. Und dadurch, dass sie zum Glauben kam, kam später eine Schwester von Holland, Corrie ten Boom, zu ihr. Und dann hat Corrie gefragt, Magda, was kann ich für dich tun am Ende? Dann hat die Frau gesagt, bitte, sende mich Bibeln. Da kommen die Juden von mehr wie 100 Ländern, aber wem gibt sie ein Bibel? Und dann ist Corrie ten Boom von Holland nach Deutschland gegangen, nachdem, wo sie Bibeln machen. Und für 15 Jahre haben sie Kartonen mit Bibeln in 30 Sprachen gesendet zu Eilat, Süden von Israel. Und 15 Jahre später kam ich und hat sie mich gesagt, komm, ich nehme dich mit nach meinem extra Zimmer. Hat sie die Tür geöffnet. Ich war nur 10 Tage ein Gläubiger. 10 Tage habe ich gesagt, ja Herr, hier bin ich. Und dann habe ich den Zimmer voll gesehen mit tausenden Bibeln in mehr wie 30 Sprachen. Gott ist da. Er hilft uns. Er dient uns. Er wollte nicht, dass Menschen verloren sind. Und er braucht uns dafür. Zusammen mit ihm ist das Leben voll. Und ich bin so dankbar. Ups. Ai. Ich habe ein kleines Liedchen. He has done so much for me. that I cannot tell it all. He has done so much for me that I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell it all. He has done so much for me that I cannot tell it all. He has done so much for me. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. He has done so much for me that I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell it all. He has done so much for me that I cannot tell it all. He has done so much for me and you. Amen. Dass ich einmal für mein Gitarrspiel zurückkommen kann. Das Leben ist voll mit Überraschungen. Kannst du sagen wonderful? Kannst du sagen wonderful? Here we go.
Wonderful, wonderful, isn't Jesus wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Oh, wonderful, wonderful, isn't Jesus wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Zusammen! Oh, wonderful, wonderful, isn't Jesus wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Oh, wonderful, wonderful, isn't Jesus wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful?
Amen.
I'll see you here, I'll see you there, or with Jesus in the air. Amen. I'll see you here, I'll see you there, or with Jesus in the air. Raise your hand.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Leben nach dem Glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung.
Yeah. deine Nähe füllt mich an. Der Weg, auf dem ich stehe, das Licht auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause, deine Nähe füllt mich aus. Sie füllt mich aus. Der König, der Könige, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt.
Ich lade euch ein, zum Gebet stehen zu bleiben. Hey, Könige der Könige und Herr der Herren, danke, dass wir diesen Abend mit dir erleben dürfen. Danke, dass du Menschen fischst und dass du uns zum Leben rufst, zum Leben mit dir. Und Jesus, ich möchte auch die Leute heute hinlegen, die diese Freude auf der Bühne gesehen haben, die Freude im Publikum und bei den Leuten gesehen haben und gemerkt haben, ich habe das gerade nicht. Und ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach Begegnung mit dir, Jesus. Und ich sehne mich nach dem, dass bei mir was gesund, was heil wird. Dass sich was klärt. Und dass ich dich ganz neu kennenlerne. Für diese Menschen möchte ich beten, die hier unter uns stehen. Und ich lade dich in seinem Namen ein, wenn es heute Abend dran ist, das vor ihn zu bringen. Ich lade dich ein, jetzt in ein paar stillen Augenblicken ihm zu sagen, was dir jetzt wichtig ist. Und Jesus, du bewegst dich, weil du so viele Menschen bewegst und grüßt. Danke, dass du jeden hier siehst, jeder hier siehst. Und danke, dass dieser Abend mit dir jetzt noch nicht zu Ende ist. Dass du da bleibst und dass wir eingeladen sind, bei dir zu bleiben. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Also wenn ihr wollt, dürft ihr euch setzen, also das entscheidet ihr. Wir machen jetzt gleich mit dem Late Night Praise weiter. Dazu gibt es hier eine ganz kleine Umbauphase, die auch mit ein bisschen entspannter Musik begleitet wird. Währenddessen wird die Leinwand